herzlich willkommen bei der Werkhaus-Sendung auf Radio Lora München 92,4. Mein Name ist Christian Rossmeisel. Für alle, die das Werkhaus noch nicht kennen, wir betreiben seit über 40 Jahren ein Stadtteilzentrum in Neuhausen. Wir bieten Kurse in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur an, mit Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen. Träger ist der gemeinnützige Werkhaus Human Kreativverein. Die Themen unserer Sendungen drehen sich um das Werkhaus, seine Mitglieder und Kurs- und Projektleiter. Wir hören ihre Geschichten aus ihrem bewegten künstlerischen Leben und erfahren, wie sie die Welt sehen. Ihr könnt unsere Sendung immer am dritten Mittwoch in geraden Monaten hören. Wie immer dürfen unsere Gäste auch Musik mitbringen und wir haben schon einen tollen Song gehört mit dem Namen Winterswing. Damit läuten wir jetzt offiziell auf Radio Lore und im Werkhaus den Winter ein. Und gespielt hat ihn mein heutiger Gast, Titus Waldenfels. Gitarre, Geige, Banjo und Stillgitarre, Mandoline, Musiker von Herzen und vom Bauch. Herzlich willkommen, Titus.
Hallo Christian, hallo Radio Lora.
Hallo. Titus macht bei uns auch die Donnerstagssession im Werkhaus. Und bevor dich jetzt näher vorstellen, würden wir noch einmal gern wissen, wie läuft denn bei dir die Donnerstag-Sessions ab?
Bei mir läuft es so ab, ich habe immer einen Gast oder eine Gästin für die erste halbe Stunde für das Opener-Set. Wir fangen an um 8, wenn ein paar Gäste da sind, sonst warten wir ein bisschen, aber eigentlich um 8. Und dann spiele ich bis 8:30, 8:45, machen wir eine Art Opener-Set, wo wir unsere Musik spielen und dann geht es nahtlos dahinein über, dass alle, die da sind, mitspielen sollen, dürfen, müssen. Und wir spielen einfach durch, bis solange der Kai da ist. Letztens war es bis 23.30 Uhr. Hängt von ihm ab und hängt von den Gästen ab und von den Einsteigerinnen.
Und von der Erlaubnis.
Haben wir was überschritten?
Nein, wir haben noch nichts zu beschreiben. Okay, das ist okay.
Gut. Ihr sagt Bescheid. Also wir spielen einfach. Und ich denke, meine Abende gehören nicht zu den lauteren. Also ihr habt eine kleine Anlage, die benutzen wir. Aber bei mir kommen nicht so viele Leute, die lautes Schlagzeug und Bass wollen. Nicht, dass ich was dagegen habe, aber für das vielleicht auch, was ich häufig mache bei meinen Gigs, oder wofür ich stehe, hat es oft einen folkigen Charakter oder auch jazzig, also nicht die lautere Variante, songorientiert. Und deswegen sind wir, denke ich, auch mit der Lautstärke wir sind niemand, der die nach oben treibt.
Also da kommen jetzt weniger E-Gitarren, Heavy Metal wird wahrscheinlich weniger gespielt.
Ich hätte nichts dagegen, aber es hat sich da noch niemand bei mir gerührt. E-Gitarre, ja, aber auch da. Also ich meine, ich mag das ja, es soll jeder machen, was er will. Es gibt ja auch viele Sessions, die haben diesen richtig lauten Bluesrock und so. Das ist auch tolle Sache. Bei uns ist anders. Ich mag das Akustische. Also für mich funktioniert es besser und ich scheine es auch gut hosten zu können. Denn also was mir wichtig ist, bei mir spielen einfach alle immer gleichzeitig. Und ich mache das auf der Bühne, so eine natürliche Dynamik. Wer ein Stück kennt, soll spielen. Wer ein Stück nicht so gut kennt oder sich nicht traut, soll sich ein bisschen relaxen. Aber es muss nicht so ein Kommen und Gehen sein. Auf die Bühne, von der Bühne, auf die Bühne, von der Bühne. Wir können einfach zusammen auf der Bühne sitzen, teilweise 10 Leute gleichzeitig. Und alle spielen da, wo sie meinen, dass sie was dazu beitragen können. Und ich mag halt auch den Klang, wenn sich viele Instrumente mischen. Und wenn jeder ein bisschen was macht, dann entsteht so ein Mischklang, den ich als künstlerisch total faszinierend finde, sehr. Und der auch beim Publikum gut ankommt, weil da natürlich Kombinationen entstehen, die kennt ja nicht nur das Publikum nicht, die kennen ja wir meistens auch noch nicht.
Ja. Ja, die hört man natürlich auch selten. Also wahrscheinlich eher nicht bei Konzerten, weil da immer eine bestimmte Band vorgegeben ist und man hört meistens eine Quartettbesetzung, Gitarre, Schlagzeug, Bass oder zwei Gitarren und so diese klassischen Formationen.
Ja. Ich meine, ich habe so viele 100 Gigs mit Embryo gemacht und kenne die Amondü-Leute. Ich bin natürlich wahnsinnig beeinflusst von diesem Ding, muss ich sagen. Mhm. Also dieses Zusammenschmeißen und dann entsteht was, was man schwer planen kann, aber natürlich mit einer Struktur. Also wofür ich auch stehe und auch sehr dahinter stehe, ich bin sehr für Songs. Ich habe nichts gegen Freestylen, ich habe nichts gegen Free Jazz, was auch immer, ich habe was gegen das Wort, aber nicht gegen das, was damit verbunden wird. Mhm. Ja, zur Hölle, was ist nicht frei? Also ich meine, oder was ist frei? Ja. Aber mir persönlich ist es wichtig, dass wir Songs spielen, wirklich jedweder Art. Es kann auch jemand eigene Stücke mitbringen, dann müssen wir eben die Ohren spitzen, ob wir es checken oder nicht.
Ja.
Wir können was nehmen, wir können auch Take Me Home Country Roads spielen, irgendwas, was wirklich... Wir können auch den Haberfeld-Treiber spielen, da bin ich komplett offen. Aber ich bestehe darauf, dass wir irgendwie die Songstruktur respektieren und unsere Improvisation viel, lang ausprobieren, ja, aber dass wir dabei die Songstruktur und das Feeling oder den Ausdruck vom Song respektieren. Und das klappt auch wirklich immer, muss ich sagen. Und wenn es mal komisch wird, dann kann man es auch wieder zurückholen.
Mhm. Ja, tatsächlich, ja. Ich höre ja euch manchmal zu, ja. Habe ich das schon erlebt, einen klassischen Country-Song mit Improvisation.
Ja.
Das ist eine Kombination, die habe ich vorher noch nicht gehört.
Ja, es ist ein klassisches Ding, es heißt Western Swing.
Ja.
Also es ist sogar eher umgekehrt, dass sämtliche Country-Musiker es hat sich ein bisschen in Richtung Rock verändert in den 80ern, aber bis in die 70er haben sämtliche profilierten Country-Musiker After Hours oder bei ihren eigenen Gigs Jazz, also Swing Jazz gespielt. Und das ist eine uralte Kombination bei den Fernsehshows. Man spielt den Song und ein kurzes Solo, aber woanders spielt man dann die Songs in ausladender Form. Also ich habe es nicht erfunden, aber ich betreibe es exzessiv.
Ja, es ist schön, dass diese Tradition auch tatsächlich noch ein bisschen erhalten wird, ja. Weil man auf Konzerten, wie gesagt, eher selten erlebt.
Da gehört es nicht so sehr hin vielleicht. Eher.
Ja, genau.
Country Jazz, das ist auch Bob Wills und his Texas Playboys oder Willie Nelson natürlich. Ich habe Willie Nelson im Zirkus Krone gehört, der hat, das war so schlimm, die armen Leute, der hat kein Schlagzeug gehabt, nur eine Snare Drum und das deutsche Country-Publikum hat's ja eher gerne mit dem auf die diesen hier Marschrhythmus halt. Und da kam halt nichts in der Art. Was kam, war ein Hit nach dem anderen. Und genauso lang wie sein Gesang waren seine Gitarren-Solos. Der spielt nämlich Gitarre so ein bisschen in der Art von Django Reinhardt. Und da haben einige Country-Fans, glaube ich, sehr gelitten. Und die anderen Solos waren die Mundharmonika, die irrsinnig virtuos ist. Und ich habe mich so gefreut. Das war so fantastisch. Es war definitiv Country-Jazz.
Ja, ich muss sagen, das gefällt mir auch besser, wenn dieses immer Schlagzeug in allen Ausrichtungen, das macht es manchmal ziemlich tot und steril oder in einem Rhythmus. Und da ist so ein leichtes Schlagzeug mit Snare oder vielleicht nur ein Becken dazu oder ein Hi-Hat, das macht es alles sehr luftig und viel freier.
Das empfinde ich genauso. Und gerade für eine Session-Situation, wo man die Lautstärke unten halten will, ist das ganz besonders gut. Ja. Und man kann auch mehrere kombinieren, die Perkussionsinstrumente spielen.
Ja, habe ich tatsächlich gesehen. Es gibt ja Bongos, glaube ich, habe ich gehört.
Ja.
Und
ich hatte alles Mögliche. Wir hatten auch einen ganzen Abend mit Dieter Serfers von Amundyl, hat einen ganzen Abend mit uns hier mitgespielt. Dieter ist alter Freund von mir, der kam vorbei, hat einen ganzen Abend mitgespielt. Amundyl war unter Haus.
Ja, also ihr müsst vorbeischauen, am Donnerstag, wenn schon der Tier so da ist, dann kann man tolle Leute erleben.
Ja.
Was ich noch jetzt gerade gehört habe, das wusste ich vorher auch, Embryo kommt ja auch aus dem Werkhaus eigentlich. Also der Embryo war sehr viel im Werkhaus, hat sich da auch entwickelt, gegründet, glaube ich sogar. Hast du das miterlebt damals? So ein
bisschen? Nein, ich bin 69 geboren. Ich habe 94, 95 mit Embryo gespielt. Mhm. Der Ottmar wohnt ja um die Ecke, der Ottmar Schreckeneder, der kommt ab und zu vorbei. Gegründet, ich weiß, dass der Christian aus Hof ist und dass er hier in München angefangen hat mit dem Dieter Serfers zusammen und dass sie ihre WG halt in der Öfelestraße hatten darf. Das kannte ich noch, das Haus.
Ja.
Zu der Zeit, als ich mit dem Monty Waters gespielt habe in den 90ern, der hat da gewohnt, der Saxophonist. Aber ich habe selber auch hier gespielt in den 90ern bei euch im Werkhaus mit dem Schäftschick.
Schäftschick, das hatte ich noch, das war auch vor meiner Zeit, das war noch auf der alten Homepage drauf, das war der Cellist.
Genau, der gestorben ist vor kurzem. Joshi Schumann. Ja, das war schön. Ja, das war, als er selber nicht mehr spielen konnte, haben wir praktisch seine Stücke in unseren Versionen gespielt. Das also es war eine künstlerische Sache, es war freundschaftlich und er hat ja auch diese Abende hier organisiert und es war natürlich, dass er auf die Weise auch weiter GEMA-Einnahmen hatte,
ja.
Weil er selber physisch nicht mehr Cello spielen konnte wegen der Krankheiten und hatte die von anderen Stücken spielen, anderen Leuten spielen lassen, die Stücke, weil er so viele Kompositionen hatte. Das war eine gute Sache.
Ja, tolle Gemeinschaft war das.
Ja, ja.
Ja, wir haben schon gehört, du hast wahnsinnig viel gemacht, hauptsächlich, ich habe auf deiner Homepage eine ewig lange Liste gelesen, Western, Swing, Dixieland, Country, Blues, Rock'n'Roll, Wordmusik, mit Embryo haben wir gerade gehört, Barbarian Musik.
Ja.
Wie ist das alles zustande gekommen? Wie kommt man zu so einem umfangreichen Programm?
Stück für Stück. Also, dass ich es auf der Website so penetrant aufliste, ist halt einfach, dass ich in der Suchmaschine gefunden werde, wenn das es hat ein simplen Grund, ich will nicht angeben oder was. Ist ja auch kein Angeben, man kann ja auch sagen, nichts richtig oder so. Nein, es hat sich einfach entwickelt. Ich meine, ich habe mit 7 angefangen mit der Geige, klassisch im Orchester, das fand ich auch schön. Und dann habe ich gleichzeitig Gitarre angefangen, autodidaktisch. Ich habe da in Schwabing gewohnt, neben dem Schwabinger Podium, habe da in dem Musikgeschäft, einem Music Shop, den Nick Woodland spielen gehört, die Spider-Murphy-Gänge auf dem Straßenfest, das ist die eine Seite. Dann, ich bin mit meinem Fahrrad rumgesaust, ich fand Dixieland damals schön, ich finde Dixieland immer noch toll, das war halt Biergartenmusik. Und dann war ich am Theatron, da habe ich dann George Green gehört mit Eddie Taylor und Jimmy Jackson und Roy White, also richtigen Funk, Soul mit Santana Teilnehmer. Ich habe alles einfach aufgenommen. Der Rüdiger Helbig am Banjo, der hat im Music Shop gearbeitet, sein Bluegrass gespielt. Also ich habe das alles immer aufgenommen und dann, wie wir alle halt versucht, Platten zu bekommen, auf mehr oder weniger über Flohmarkt oder im Montanus auf dem Kopfhörer gehört, im WOM später.
Ja, WOM, das waren noch Zeiten, ne, wenn man da hingegangen ist und gehört hat, Platten rausgesucht hat und was kaufe ich jetzt, kann ich mir das leisten, das genau. Hier oder das, die sind alle so toll.
Ja, in den 80ern war dieses Rockabilly Revival und das war für mich auch, ich fand einfach Elvis toll und Brian Setzer und die ganze Rockabilly-Sachen habe ich da rein geschafft und dann war die Schule zu Ende, war ich Zivildienstleistender und dann hat sich es halt so ein bisschen getrennt. Also Gitarre studieren, klassisch sowieso nicht, das interessiert mich nicht. Jazzstudium gab es damals noch nicht, in München jedenfalls. Außerdem hatte ich da auch nicht die Skills, ich war nicht schnell genug und ich habe es auch mit diesem Jazzrock, der da so mehr oder weniger verlangt war, auch nicht so ganz das, was ich konnte, wenn ich es überhaupt je können werde oder überhaupt je können werden will. Ich habe mehr so Swing gemocht und dann hat sich das halt so getrennt. Dann hatte ich nicht mehr so viele Leute, mit denen ich spielen konnte. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und gesagt, okay, Jazz, erstens mag ich Jazz und zweitens ist Jazz eine Musik, die du im Alleingang komplett darstellen kannst. Immer was willst du alleine mit Metal.
Ja.
Metal brauchst du eine Band. Jazz, wenn du die Stücke trainierst, wenn du die Struktur lernst, du kannst ein gesamtes Stück, Solos, Thema, Beat, was auch immer, darstellen auf jeden beliebigen Instrument.
Es gibt,
Max Roach hat allein am Schlagzeug Songs gespielt, ohne dass ich mich mit solchen Giganten. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt das, was ich jetzt mache. Ich konzentriere mich darauf, dann bin ich autark. Und dann habe ich angefangen mit Embryo zu spielen und den Monty Waters kennengelernt, den Saxophonisten. Und dann waren wir 10 Jahre ein Duo, Waters Waldenfels.
Mhm.
Das war geil. Also,
das kann ich mir vorstellen.
Er war alt, ich war jung, er war gut, ich war schlecht, er war schwarz, ich war weiß, er war Amerikaner, ich war Europäer. hat sich's gut gehen lassen. Ich bin ein teutonisches Organisationsgenie und das war schon gegenseitig. Er hat mir die Musik beigebracht und ich hab im Prinzip die Gigs rangeschafft und eine organische Struktur reingebracht. Mhm. Und das kam auch gut bei den Leuten, weil es ein klares Konzept war. Es war ja hörbar, dass er mir so weit voraus ist, das werde ich nie einhören. Aber wir haben es ja auch nicht gefaked, dass es anders ist.
Ja.
Und umgekehrt habe ich ihn ja auch nicht reingefuhrwerkt. Also ich habe auch nicht, ich habe seinen Style ja auch nicht. Also da kamen keine Schüsse von der Seite, dass man das verändert.
Er hat praktisch seine Freiheit behalten oder bekommen, mit dir zu spielen, was er immer wollte.
Genau, und er hat auch mich gehört, weil ich meine, er hat Louis Armstrong genauso gern gemocht wie ich oder Fats Domino oder so. Und ich habe das schon immer gelenkt. Ich habe gesagt, Monty, an der Stelle machen wir was, was jeder kennt. Und dann machen wir was, ein Gedicht von dir. Und dann machst du deine extremen Saxophonsachen und dann spielen wir When the Saints. Und das hat super funktioniert.
Ja.
Und da hat er auf mich gehört, weil es nicht eigennützig war.
Mhm. Ja, er hat wahrscheinlich auch gesehen, dass es dem Publikum ankommt, dass es ihm auch dient, dass es einfach auch passt. Und ich glaube, das eine ist ja sein Style, seine Stücke unterzubringen, das andere ist da ein Konzept für eine Show, würde man heute sagen, zu haben. Und das ist einfach wichtig. Und wenn jemand das Talent hat, das zu einer richtigen schönen Show zu machen, dann bin ich ja froh, wenn ich da ein gutes Teil beitragen kann.
Ja, genau, das hat er auch zu schätzen gewusst. Ja.
Jetzt haben wir so viel gehört, jetzt haben wir auch einen Song von dir, würde ich sagen. Und zwar hast du uns mitgebracht, Bubbles in My Beer. Was ist das für ein Song?
Das ist ein Klassiker von einer Komponistin namens Cindy Walker. Die hat viele Stücke geschrieben. You Don't Know Me, was ein Hit für Ray Charles war. Und viele Country-Songs. Und das war ein Hit für Bob Wills and his Texas Playboys. Und hier habe ich aus Austin, Texas mit dabei Vance Hazen am Kontrabass und Carrie Sheehan on Drums.
Ja, viel Vergnügen.
Danke.
Mm-hmm.
das war eine schöne Western-Swing-Nummer vom Titus Waldenfels. Ihr hört die Werkhaus-Sendung. Meistens spielst du, hast du gesagt, mit zu zweit oder zu dritt oder alleine. So wirklich ein riesiges Bandprojekt ist jetzt nicht bei dir die Regel, sondern eher die Ausnahme.
Genau, ich bin Teil von einigen Bands. Ich spiele mit den Rattlesnake Torpedoes. Das ist die Hausband vom Rattlesnake Saloon. Das ist eine große Gruppe, mit denen ich jeden Monat mehrmals spiele. Und das ist, ja, ich bin ab und zu Gitarrist in größeren Bands mit der Becky J zum Beispiel. Aber was ich unter meiner eigenen Führung mache, ist meistens, das Häufigste ist zu dritt, weil ich selber nicht singe. Das Häufigste ist eigentlich zu zweit, weil ich selber nicht singe. Also habe ich eine singende Person dabei, die Petra Levi zum Beispiel, die Becky J, der Michael Reiserer, heute Abend der Alvin Schönberger aus Wien. Robert Richter, es sind viele, ich vergesse jetzt natürlich beim Improvisieren Namen. Und die dritte Person ist dann meistens Perkussion oder Drums, der Michael Reiserer zum Beispiel. Ich mag das sehr, ein Trio zu dritt, ein Trio ohne Bass, wo man dann mit der Bassdrum oder den tiefen Tönen von der Gitarre das auffängt, den Boden. Oder wir haben noch einen Solisten dabei, ein Saxophon oder eine Geige oder eine zweite Person, die singt. Das ist so das Hauptkonzept.
Was ich gerade noch gehört habe, ist, eigentlich kann man dich ja dann wirklich regelmäßig auf Sessions oder als Hausband hören. Im Rattlesnake war das gerade.
Das ist keine Session, das ist jedes erste Wochenende im Monat, ist das Wochenende mit den Rattlesnake Torpedoes. Das ist eine geile Kombo. Das ist alles von Country über Rock'n'Roll, etwas, ein leichter Bierzelt-Touch ist auch dabei, ist total toll. Also ist wunderbar. Sessions habe ich Stand jetzt 3, die ich einmal im Monat mache. Das ist bei euch die Werkhaus-Session. Die ist stilistisch offen. Wir spielen, es ist eine kleine Anlage da. Also wir spielen elektrisch, wenn es gewünscht ist, aber es ist nicht laut. Also ein akustisches Instrument braucht kein Mikrofon oder sowas. Ja. Dann habe ich die Session in der Glockenbach-Werkstatt. Das heißt aus Traditionsgründen Folk Jam. Ist bei mir auch stilistisch offen, aber Besonderheit ist komplett ohne Anlage, auch ohne Mikrofone. Und ich habe die Jazz-Session im Giesinger Bahnhof, wo man auch tanzen kann, wenn man will. Ist definitiv Jazz und Swing orientiert, wo ich immer zwei Leute dabei habe, also Trio.
Ah ja, toll, da kann man richtig Swing dancen.
Könnte man. Bisher haben wir noch zu wenig Leute, die es machen, aber ich bemühe mich darum, dass wir halten, also wir spielen auch einfach 3 Stunden durch und es ist mir so ein gewisses Anliegen, dass so ein Beat durchläuft. Also die Tempi variieren, das ist klar, aber es ist auch geeignet für Leute, die tanzen wollen.
Ja, ich fand es in den alten Filmen auch so faszinierend, da die 100 Leute getanzt haben, die Band gespielt hat zu diesen Swing-Nummern und da Geister dann auch geklatscht haben. Das war.
Es gibt's ja wieder, es gibt's immer noch. Also ich sehe Bands, die haben richtig, da kommen die ganzen Swing-Tanz-Vereine und Gruppen und Treffpunkte und so. Bei mir jetzt noch nicht so, wie gesagt, herzliche Einladung, aber ich sehe es bei Kollegen oder spiele auch manchmal mit und finde es toll.
Es geht halt nichts über echte, gute, handgemachte Live-Musik.
Klar.
Soll ich mal sagen. Nochmal.
Klar. Klar.
Ja, was gab's denn noch für Projekte? Ich habe hier doch Texas Bayerische zum Beispiel aufgeschrieben. Bayerische Musik.
Ja, in das Bayerische, ich spreche ja selber kein Dialekt, aber ich bin ein Münchner Kindl. Da bin ich reingerutscht so vor 15 Jahren etwa. Da habe ich einige Leute kennengelernt, der Florian Burgmeier, der Tuba-Spieler. Wir haben in München im Vereinsheim eine Revue gemacht mit Liedern von der Schwabinger Gisela, da haben wir uns kennengelernt. Der Hans Kröll an der Trompete und etliche andere. Und das ist, ich meine, mittlerweile ist ja ein Trend, der überall ist. Das war vor 20 Jahren relativ neu, so eine Art vielleicht moderner bayerischer Musik, wo ich sagen würde, dass die Urbands da sind, die Well, die Brüder Well oder die Geschwister Well oder auch der Friedel Fesel. Also es geht lang zurück und noch weiter zurück natürlich bis zu Krautensepp oder noch weiter zurück bis zu Karl Valentin. Das ist nicht neu von der Sache, aber es ist neu aufgeblüht etwa vor 20 Jahren, auch mit Bands wie La Brass Banda zum Beispiel.
Ja, die sind sehr bekannt geworden.
Die richtig berühmt mit ihr Polka Party und so. Und da ist, also ich meine, zu meiner Schulzeit bayerisch Alter Falter, also geht's noch uncooler. Und das hat sich Gott sei Dank komplett geändert. Ich finde das toll. Ja. Und ich bin dann da reingerutscht und mit Kollegen zu spielen und habe das dann auch. Und ich habe eben etliche um mich herum, die Sängerinnen vor allem, die eben die Silvia Maria Jung war auch eine Schauspielerin und die hat dann auch mit mir gesungen, die tatsächlich bayerisch sprechen. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch das Element reinbringen. Und zwar, also ich habe so um 2000 rum, da hatte ich so meinen Frust, da hatte ich so das Gefühl, da habe ich mit dem Monty Waters gespielt und gedacht, ey, das ist dieser echte New York 60s Sound. Ich bin das nicht, ich habe das nicht, ich kann das nicht, ich werde das nie können, es ist chancenlos. Und habe versucht so, was ist denn mein eigener Trip? Und habe dann die Band Eurofälscher genannt, das war die Einführung vom Euro zu der Zeit. Und habe dann angefangen, sowas wie Marlene Dietrich Songs auf Jazz zu spielen. Es war wieder neu und seitdem macht es fast jeder. Also es ist auch ein Trend geworden, ungefähr in der Zeit vielleicht. Aber es war für mich wichtig, so ein bisschen zu fragen, was ist denn alles möglich? Und dann habe ich auch so ein bisschen so beschlossen, wenn ich mit Sängerinnen oder Sängern spiele, wir schauen, dass wir ein, zwei deutschsprachige Lieder in den Abend rein tun. Wir können alle spielen, von Beatles bis zu Swing-Nummern. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen was Deutschsprachiges reinbringen, wie so ein Anker, weil wir haben alle einen Akzent und du kannst den Akzent dann einordnen.
Ja.
Und mit dem bayerischen Ding war einfach der Gedanke, ich behandle bayerisch wie eine Sprache. Wir haben also nicht bayerische Abend, sondern wir haben Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch und Bayerisch einfach als Sprache, eine Sprache unter vielen. Das war mein Gedanke. Also nicht bayerischer Abend oder französischer Abend oder so, sondern so eine gewisse babylonische Sprachverwirrung. Und da ist das Bayerische ein Teil davon. Hängt natürlich von den Personen ab, die singen, was die mitbringen. Aber das ist eben auch schön vielfältig.
Ja, toll. Das wird dann ein interessanter Abend. Super. Wir hören noch ein Stück von dir, würde ich sagen. Und zwar das nächste Stück, das du uns mitgebracht hast, heißt It's All Your Fault. Machst du noch was dazu sagen?
Ist auch ein Western-Swing-Stück, ja. Wieder mit Vance Hazen am Bass, Carrie Sheehan on Drums. Und sie singt auch und ich spiele Gitarre und Steel-Gitarre und Geige.
Dann viel Spaß.
Well, it's all your fault. I'm not sleeping and live on dreams instead of eating. I'm a wreck, and it's all your fault. Live on dreams instead of eating, 'cause I'm a wreck, and it's all your fault. And it's all your fault if I'm not playing, having fun, and if I'm staying by myself. It's all your fault. When you said that we were through, I tried to find somebody new, but I found out that wouldn't do, 'cause I'd rather be alone than with somebody new. Well, it's all your fault when I'm a grandma and my grandkids don't call you grandpa. I'll just tell it's all your fault.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851.
So, da sind wir wieder zurück mit der Werkhaussendung auf Radio Lora 92,4 in München. Heute, mein Name ist Christian Rossmeißel, heute zu Gast bei mir Titus Waldenfels, von dem wir auch gerade diesen schönen Song gehört haben. Und wir haben gerade während des Songs ein bisschen gequatscht und festgestellt, dass das ja so ein bisschen collagenartig auch ist. Das ist auch so eine Art von dir, wie du deine Songs komponierst.
Also komponieren ist, das ist anders. Das sind was, also Kompositionen sind einfach Stücke, die ich selber spiele. Es gibt ein paar Texte, aber hauptsächlich ist es instrumental und es, also das, was man früher so als Instrumentals bezeichnen hätte in 50er, 60er Jahren, ich finde das ganz schön, darauf zielt es ab. Es ist eine Ergänzung zu den gesungenen Stücken, die ich um mich rum habe, aber selber nicht singe.
Mhm.
Das Collagenartige, das ist, also bei Aufnahmen schneide ich halt, ich schneide alles Mögliche zusammen, weil ich gar nicht den Wunsch oder den Anspruch habe, dass eine Aufnahme klingt wie live, weil live mache ich ja sowieso die ganze Zeit und dann kann eine Aufnahme für mich auch bewusst eine Art von Collage sein, das heißt, ich schneide Parts zusammen oder verschiedene Tracks, also auch so, dass es hörbar ist, also nicht nur um zu kaschieren oder sowas, sondern als Stilmittel oder schneide Dinge rein, Geräusche auch. Ich wohne gegenüber einer Kirche, die Kirchenglocken sind, glaube ich, bei mindestens 20 Stücken zu hören. Und ich lasse immer drin.
Das weiß man ja auch, wann du ungefähr die Stücke geschrieben hast, wie viel Uhr oder genau. Zur Messzeit.
Genau.
Ja. Das ist eben das tägliche Leben. Aber auch, wenn ich jetzt so auf deine Homepage geguckt habe mit deinen ganzen Projekten, die sind ja auch ganz unterschiedlich, auch wie zusammengesetzt. Eins fand ich auch witzig, Tarantino liegt in Bayern oder in Cash with Trust.
Ja, das ist natürlich, sind Slogans. Also in Cash with Trust ist, denke ich, relativ selbsterklärend. Das war eine Band, wo der Sänger einen leichten Johnny Cash-Touch hat. Wobei wir auch da, wir spielen Stücke von Krautensepp und wir spielen auch von mir was und so. Also das ist auch eine Mischung aus allem. Ist natürlich ein Slogan, lustiger Slogan. Ich finde es zumindest lustig in Cash We Trust.
Ja, ich finde es doppeldeutig ein bisschen. Cash We Trust, ja, was meint er jetzt? Aber natürlich, wenn man den Stil kennt der Musik, dann weiß man natürlich Johnny Cash.
Wenn man Manfred Pichler hört, ist relativ schnell klar. Tarantino liegt in Bayern, das war halt so. Tarantino klingt wie ein Name von einem Dorf. Das ist mit dem Florian Burgmeier und dem Hans Kröll und dem Michael Reiserer. Da habe ich gesagt, ich will einmal eine LP machen. Und habe die drei, das ging auch mit meinem 50. glaube ich zusammen, ich weiß nicht mehr ganz genau, und dann habe ich mit den drei das aufgenommen und wir haben das an einem Vormittag, wir haben das in 2 Stunden einfach gespielt. Das war damals, gab es das noch, das war so ein Analogstudio von einem ziemlich jungen Typ in Pfaffenhofen an der Ilm, der hat das dann leider aufgeben müssen, der hat das ganze Equipment von dem Rundfunkstation aufgekauft, die alte Mixing-Konsole und einen Plattenhall und sowas. Wir haben das wirklich in dem Stil auch aufgenommen, das war schön. Und die anderen haben mir das zum Geburtstag quasi geschenkt, dass sie da für mich den Vormittag spielen. Und dann haben wir einfach, ich glaube, 8 Stücke von mir einfach in einem Rutsch durchgespielt und in einem Rutsch wurde es aufgenommen und gemixt.
Also wie die ganz großen Musiker das eben auch machen.
Wie man es früher gemacht hat, ja. Wobei ja früher schon geschnitten wurde, nur es wurden halt die Bänder geschnitten. Also aber es hat Spaß gemacht und Stücke von mir eben. Das ist etwas Blues dabei und eben so ein Swing-artig und kann sich genau beschreiben, soll man ja auch selber nicht tun.
Ja, es ist schwierig. Aber du hast vorhin erzählt, zum Beispiel, wenn du jetzt Jazz improvisierst, dann scheint immer ein bisschen Country durch anscheinend.
Man hört es offenbar inzwischen, ja. Ich meine, klar, Country-Gitarre ist sowas Greifbares, Also mit einer riesen Tradition. Und die Country-Gitarristen, die sehr, sehr viele von den Bedeutenden haben auch Jazz gespielt. Chet Atkins zum Beispiel oder Hank Garland. Andere kommen eher aus Blues, so wie James Burton. Aber Jazz ist da immer ein großer Teil davon gewesen. Roy Nicklaus. Und es hat eben seinen eigenen Sound im Country dann. Aber es beeinflusst sich alles gegenseitig. Man hört es bei John Scofield übrigens auch, nebenbei bemerkt.
Von was für Elementen sprichst du da genau? Was müssen sich da die Zuhörer da vorstellen? John Scofield, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht raus, was er da macht, was Country ist.
Die Art, Gitarre zu spielen, also die Töne zu ziehen, das Bending, die Art anzuschlagen. Man verbindet es vielleicht auch mit Rockgitarre oder mit Blues, aber das ist diese Art von Blues-Spielen kommt aus einer Zeit, als es zwischen Blues und Country keinen Unterschied gab. Also in den 20er, 30er Jahren gab es weder das eine noch das andere Wort, nebenbei bemerkt, wirklich als Labels. Das eine hieß Race Records, das andere hieß Hillbilly. Und was ist jetzt Led Belly? Ist das Country oder Blues? Jemand wie B.B. King zum Beispiel, die ganze Art, die B.B. King spielt, mit einer seiner größten Vorbilder war der Steel-Gitarrspieler von Bob Wills and his Texas Playboys, der Leon McAuliffe. Und wie der Jimi Hendrix spielt, natürlich ist das auch von B.B. King beeinflusst, diese ganze Art, die Noten zu ziehen, den Notencharakter zu geben, die Gitarre so zu spielen, dass es klingt wie eine Sing-Stimme. Es gibt auch bei Steel-Gitarren eine ganz eigene Tradition, Sacred Steel. Das ist eben eher Gospelmusik auf der Steel. Der Robert Randolph ist zum Beispiel jemand sehr berühmtes mittlerweile, der das immer noch macht. Der hat in Burghausen auf dem Jazz-Festival gespielt, dieses Jahr zum Beispiel. Und der Jimi Hendrix ist klar von all dem beeinflusst. Und ich meine, die Art von Gitarrensound, die der John Scofield und andere natürlich auch in den Jazz gebracht haben, die Art von Gitarrensound kommt nicht genuin aus der Jazz-Tradition. Da ist ein bisschen Django Reinhardt vielleicht drin, aber es ist sowas wie Charlie Christian oder Barney Kessel später oder Wes Montgomery ist eben anders. Das ist ja fast wie ein Tasteninstrument. Du schlägst eine Note an und dann schlägst du die nächste Note an und du phrasierst und du hast Dynamik und Akkorde und sowas, aber du hast nicht diese ganzen Ausdrucksmittel, die eine Stimme hat. Also es sind zwei verschiedene Konzepte, die sich auch mischen, selbstverständlich.
Ja, genau. Also man denkt immer, dieses Stimmkonzept ist eher auf ein Blasinstrument bezogen. Also wenn ich ein Saxophon spiele, da habe ich eben Dynamik, da habe ich Legato und nicht nur Staccato, sondern auch wirklich kann wirklich große Tonhöhen auch spielen, habe Flageolet, habe ganz tiefe Bass. Also bei Gitarre ist er eher ist ein gleichmäßiger Klang. Der tiefe Ton klingt sehr ähnlich zu einem sehr hohen Ton.
Kommt darauf an, wie man spielt. Also Django Reinhardt hat es ja auch gemacht, dass die Gitarre wie eine Stimme klingt, auf einer akustischen Gitarre mit viel Vibrato und Tremolieren und sowas. Und also die Jazz-Gitarristen wie Pat Metheny, John Scofield, die alle sagen natürlich, sie haben das von Bläsern. Das ist immer John Coltrane, ist das große Vorbild. Das ist ganz sicher richtig, ohne Frage. Es ist nur so, oder John McLaughlin auch, es ist ganz sicher so, dass sie Bläserlinien transkribiert haben und die auf die Gitarre übertragen haben. Aber der Ton klingt nicht nach Saxophon, der klingt auch nicht nach Trompete, Entschuldigung. Es klingt nach Gitarre. Ja. Also, sorry, aber ich meine, da können wir noch so sehr sagen, wie toll sie John Coltrane finden. Ich höre kein Saxophon, ich höre eine Gitarre. Und ich höre eine Gitarre, die einen Sound hat, den ich nicht höre im Oscar Peterson Trio, den ich nicht höre in der Benny Goodman Band, den ich nicht höre in Gypsy Swing oder so. Da vielleicht noch am ehesten. Mhm. Und das fasziniert mich. Also es gibt definitiv viel mehr diese ganzen Stilrichtungen oder Labels, da überschneidet sich so viel, was manchmal auch unterschlagen wird, um es halt leichter zu verkäuflich zu machen. Du gibst ihm halt ein Label, dann hast du einen besseren Verkaufspunkt.
Ja, aber das ist nicht Label die Realität. Ist wichtig. Von Verkaufen ist das Label wichtig, damit die Leute wissen, was bekommen sie.
Ist auch legitim, aber der Realität entspricht es eben nicht, der musikalischen oder sozialen.
Das ist richtig. Ja, genau. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen zu deinen eigenen Projekten. Es gab ja Ich habe auf deiner Homepage schon unheimlich viele Projekte gefunden, wo du gesagt hast, ja, die gibt es inzwischen nicht mehr. Das hat vor Corona gab es das. Mhm. Dann natürlich ist es, verändert sich natürlich sowieso im Laufe der Zeit. Corona war ein riesen Cut, ja, die wieder neu starten musste zum Teil.
Ja.
Wie ist es bei dir gewesen?
Ich habe vom Tag 1 an gesagt, ich spiele online. Ich weiß diesen Sonntag noch vor dem ersten Lockdown und ich habe mir das alles angeguckt und gesagt, also das ist nicht, mein Gefühl war, das ist keine kurzfristige Sache von ein paar Wochen. Also wenn es so dramatisch ist, wie es gesagt wird, kann es nicht kurzfristig sein. Wenn es nicht so dramatisch ist, wie es gesagt wird, haben wir auch ein Problem, nur ein anderes. Weil ich dann einfach doch die Dinge beim Wort nehme, denke ich mir, wenn gesagt wird, das ist sehr ernst, dann wird das sehr lange dauern. Und dann hatte ich meine Kollegin Andrea Panschur, die mittlerweile leider verstorben ist, die hat gesagt, komm, hey, wir machen online was. Dann haben wir an dem Mittwoch vom ersten Lockdown, kam sie zu mir, das war ja erlaubt, und dann haben wir ein bisschen Kamera aufgebaut, ein iPhone eigentlich, und dann haben wir gespielt und sie hat gesungen und dann hat sie, während ich mein Solo gespielt habe, hat sie immer am Handy rumgedrückt und sagte, was soll das? Dann habe ich es geschnallt. Moment, sind auf Facebook live gegangen, die hat immer alle Kommentare in Echtzeit beantwortet.
Ah.
Und ich gedacht, okay, that's the way to go. Das ist das Richtige. Und wir haben auch gute Einnahmen gehabt, auch die ganze Zeit dann. Das ist das Richtige. Nur in die Kamera spielen und in die Welt rauspusten, kann man machen, aber ist irgendwo, das muss schon interaktiv sein. Also was finde ich für einen Weg? Natürlich, im ersten Moment hat es mich gefröstelt, beim Spielen will ich mich aufs Spielen konzentrieren und nicht auf Kommentare. Das ist ja wie mit dem Publikum reden beim Spielen. Andererseits, es hat auch seinen Wert, in Echtzeit zu reagieren. Ich habe dann jede Woche mehrmals online gespielt und habe mir dann auch mein Handy ich habe immer vor mir die Stilgitarre dahingestellt, dass ich die Kommentare mitlesen kann und immer zwischen den Stücken bin ich dann drauf eingegangen. Ja. Und dadurch habe ich wirklich die gesamten 2 Jahre, ich habe immer Kommunikation gehabt, immer Publikum gehabt, immer Austausch gehabt und immer gespielt. Auch, wenn du so möchtest, live gespielt im Sinne von, dass ich eine Dreiviertelstunde mit Anfang und Ende Musik kreiert habe, was für mich live wäre.
Ja, genau. Es ist ja, wenn du live spielst, dann hast du ja auch Kontakt mit dem Publikum. Du siehst, wie sie reagieren, sie klatschen, sie sagen etwas. Wenn man natürlich in eine Kamera reinspielt, dann ist tatsächlich wahrscheinlich der schriftliche Kommentar die einzige Möglichkeit, irgendein Feedback zu bekommen. Genau. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man gleichzeitig spielt und hier.
Dass dieses Multitasking ist eigentlich übel, aber andererseits machen wir das eh alle. Und also es ist bei mir so auch bei Konzerten. Ich meine, wie gesagt, ich spiele mit den Rattlesnake Torpedoes. Das ist eine total geile Party mit Niveau und einer Prise Trash-Humor dabei, das ist großartig und da lebt natürlich alles davon, dass die Leute klatschen, jaulen, tanzen, aufstehen, mitmachen, klar. Mhm. Wenn ich selber ein Gig habe, ich selber bin ein Zuhörer, ich habe keinen Bock auf Tanzen, ich habe keinen Bock auf Party, ich sitze in der Ecke und höre zu. Mhm. Und das liebe ich auch persönlich am allermeisten, wenn Leute einfach da sind und zuhören. So, Applaus ist wichtig, der soll auch spontan kommen, bitte, danke. Nicht dieses Jazz-Ding nach jedem Solo, da habe ich es nicht so, ist nur Ritual. Schon, klar, ich möchte die, aber das Zuhören ist mir das Wichtigste und das kann ich online haben. Weil ob die Leute zuhören oder nicht, das kriege ich nämlich durch die schriftlichen Reaktionen, durch die Kommentare oder auch ich habe manchmal auch Gesichter gesehen auf der anderen Seite. Ob die Leute zuhören, kriege ich mit. Dafür brauche ich keine Stimmung im Raum, um das zu spüren. Und das hat toll geklappt. Ich habe mich auch viel getraut, was ich mich bei meinen typischen Gigs, wenn ich in einem Café spiele, Kaffee ganz am Wasser oder was, das hat bestimmte Notwendigkeiten, auch das sind Familien, die Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Es ist auch ein bestimmter Tonfall, den die Musik dann hat. Und ich habe mich auch natürlich bei diesem Online-Ding und weil ich in meinem Wohnzimmer bin, wo ich eh mache, was ich will, Sachen getraut, die ich mich bei Gigs dann bis dato noch nicht getraut hatte. Ich habe mit Echo-Maschinen, so Dub-Reggae-mäßig, habe ich Sachen gemacht, die gefallen mir immer noch.
Ja, toll, Experimente machen. Aber wir können jetzt mal probieren, hier im Radio auch. Wir spielen jetzt den nächsten Song von dir und liebe Zuhörer, ihr dürft dann auf der Werkhaus-Homepage oder bei Radio Lora einen Kommentar hinterlassen oder schreibt uns auf Facebook, Werkhaus-Facebook könnt ihr ja, da wird die Sendung ja auch angekündigt, sucht den Beitrag raus, schreibt drunter, was ihr jetzt beim nächsten Song macht, ob ihr auf den Tischen tanzt, im Sessel sitzt oder wie auch immer. Wir freuen uns auf eure Antworten und hören werden wir nun You're Still On My Mind von Titus Waldenfels.
Nein, nicht von mir. Das ist ein Klassiker. Nein, Gott sei Dank, das ist ein riesen Country-Klassiker von George Jones.
Alles klar, dann viel Spaß. Wir sind jetzt wieder aus unseren Träumen erwacht und ihr hört immer noch die Werkhaus-Sendung auf Radio Lora 92,4 mit dem Titus Waldenfels. Ja, das war jetzt, wir waren gerade bei Corona und diesen Projekten, wo wir uns über Wasser gehalten haben und was wir da so alles gemacht haben. Aber jetzt ist Corona schon 2-3 Jahre vorbei und langsam wird es für uns Musiker auch wieder ein bisschen normaler oder ein bisschen wie vorher, denke ich. Wie sieht es denn bei dir zurzeit aus?
Wie immer. Also ich habe meinen vollen Kalender, habe so meine 20, 25 Gigs im Monat und ja, kann mich nicht beklagen. Das verändert sich natürlich laufend irgendwas, also diese ganzen Preissteigerungen, also was, das wirkt sich natürlich auch auf, weil ich, die meisten Auftritte finden in gastronomischen Zusammenhängen statt und das hat natürlich alles Rückwirkungen, wenn weniger konsumiert wird, wirkt sich das auf uns aus, aber im Großen und Ganzen, bisher ist es eigentlich fast so, wie es immer war.
Ja, man spürt es doch nicht. Es haben schon einige Kneipen und Lokale dicht gemacht. Die Clubs sind auch nicht mehr so voll, habe ich gehört. Auch.
Und wenn es voll ist, ist teilweise trotzdem, kommt trotzdem weniger Geld rein, weil halt weniger konsumiert wird. Und das strahlt natürlich alles immer so. Ich meine, mit der Musik, wir sind halt oft das letzte Glied in der Kette. Das ist halt so. Und aber im Großen und Ganzen läuft es, und es gibt Publikum, es gibt Musik, also
ja, Gott sei Dank,
Lokalitäten.
Musik begeistert einen. Ja. Und einige von deinen Gigs ist ja auch auf YouTube gelandet.
Es ist ziemlich viel auf YouTube, ein paar tausend Videos inzwischen. Oh. Ich habe, also was ich beschlossen habe letzten Herbst, war folgendes: wir investieren alle jede Menge Energie in Social Media, Energie und Zeit und teilweise sogar Geld, und zurückkommen tut ja nichts, und es geht eigentlich nicht. Und dann habe ich beschlossen, jetzt pushe ich mal meinen YouTube-Kanal und mache alle anderen Social Media Aktivitäten nur in Abhängigkeit davon. Das heißt, ich mache Videos auf YouTube und ziehe die dann raus, und wenn ich was ankündige, poste ich die weiter, aber immer mit dem Hinweis auf den YouTube-Kanal. Und weil auf YouTube ist es tatsächlich möglich, kleine Einnahmen zu generieren. Und ich habe es also geschafft, nicht lachen, weil es ist nämlich eine Vergrößerung um den Faktor von 1000 gemessen an dem, was die meisten von uns davon kriegen. Ich kriege etwa 1 Euro am Tag von YouTube mittlerweile. Und weil ich halt einfach Mitschnitte mag und weil ich Videos mag, die Momente zeigen, die ich persönlich als unwiederholbar empfinde. Vielleicht sind sie es, vielleicht sind sie es nicht. Vielleicht auch manche Leute, zum Glück sind die unwiederholbar. Das ist in Ordnung. Ich habe einfach einen leichten Trash-Ästhetik-Teil. Und da bin ich natürlich da völlig super gut aufgestellt, weil ich kriege von allen Konzerten Mitschnitte von Leuten und mache dann immer was Witziges draus. Und manchmal sind es auch die etwas besser aufgenommen sind oder mit einer richtigen Kamera, das ist auch toll. Aber ich mag das andere auch. Also einfach diesen rasenden Reporter-Charakter, und es wird angeschaut und mir macht Spaß. Und es repräsentiert auch, was ich tatsächlich mache, nicht was ich gerne machen würde.
Ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, ja.
Manchmal ist es das, ja.
Aber ich glaube, das ist wie in jedem Beruf, ja. Man hat seine Vorstellung, und egal was ich mache, man kann nicht immer das machen, was man sich wünscht.
Genau, und manchmal ist ja das, was man tatsächlich macht oder was bei rauskommt, wenn man sich's nicht wünscht, dir sogar viel besser als abstrakte Vorstellungen, die man hat. Life is what happens to you if you're busy making other plans. Das ist doch was John Lennon, oder?
Ja. Und
Titus Waldenfels offizial ist mein YouTube-Kanal. Also es kommen jeden Tag neue Abonnentinnen dazu. Also ich freue mich über jeden, der reinschaut, kommentiert
und vor allem abonniert. Abonniert Titus Waldenfels. Genau. Ja. Mhm. Die Musiker haben sich gleich, gerade die kleinen Künstler, die großen haben das Geld sowieso.
Oh. Ja. Meistens. Ja, die Schulden haben sie auch.
Allerdings, ja. Geht nicht aus. Dann sind wir praktisch auch schon fast am Ende, würde ich sagen. Also wir haben schon gesagt, Titus Waldenfels auf YouTube. Dann haben wir deine Homepage, die heißt wahrscheinlich auch Titus Waldenfels.
Ja, Titus-Waldenfels, aber.
Genau, und dann natürlich Facebook, könnt ihr gucken, und Instagram.
Instagram auch, ja, T-Waldenfels, überall.
Überall.
Sogar TikTok, wobei ich das nicht pflege. Ich benutze TikTok nur, weil wenn du Videos da hochlädst, kannst du geile Effekte drauf machen, dann ziehst du sie wieder aus TikTok raus und dann hast du die Effekte für einen anderen Zweck. Ich benutze es nur als Videobearbeitungstool.
Das sind die Programmierer wahrscheinlich auch nicht so
gedacht. Nee, haben sich nicht so gedacht, aber dadurch sehe ich halt, dann kriegst du für ein Video, wo ich mir gar nichts von versprochen habe, 800, 900 Aufrufe. TikTok bringt mir einfach nur nichts, weil es keine Verbindung zur realen Welt gibt. Facebook ist ganz klar, die Leute, die meine Facebook-Posts lesen, die sitzen bei mir in den Konzerten. Das ist ganz simpel. Bei YouTube ist es vielleicht ein bisschen weniger so, weil das tatsächlich weltweit geht. Ich sehe es ja. Ich sehe es ja, wenn ich 1000 Aufrufe habe, dann sind davon 300 in den USA. Also die sitzen natürlich nicht in meinen Gigs, außer in der kurzen Zeit, wo ich in den USA bin. Jedes Jahr. Aber es ist trotzdem real, es ist künstlerisch real, sag ich mal. weil es ja doch auch längere Videos sind, wo man richtig zuhört, wenn man es tun will. Mhm. TikTok ist nichts in meinen Augen. Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwann werden wir es wissen. Das ist nichts für mich.
Ja, es ist für die meisten ist es geklaute Zeit, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Ja.
Das Ding runterziehen und anschauen. Und
ja, nee, das ist Musik-Tinder. Also das ist ein Schmarrn, nee. Aber wie gesagt, YouTube, ich selber genieße es auch, auf YouTube zu stöbern. Und natürlich, wir sind alle fragmentierter. Ich meine, früher habe ich mir eine Platte von Anfang bis Ende angehört. Es ist fragmentierter. Auch das Multitasken ist selbstverständlicher, als es bei mir früher war. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Und es ist ja auch so, dass Multitasken wahrscheinlich nicht das ist, dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht, sondern nur öfter hin und her, dauernd hin und her switcht, das Gehirn dauernd hin und her schaltet. Und diese Bits and Pieces, die man dann auf YouTube anschaut, ich auch, bei Musik, die ich sehr mag, es ist eine Puzzleartige, vielleicht ist es eine puzzelartige Welt jetzt und nicht so ein riesen Gemälde oder sowas, in dem wir leben. Aber dann ist es halt einfach so, oder?
Ja, die Entwicklung werden wir nicht aufhalten. Ja. Wir werden nur damit lernen müssen, umzugehen.
Genau.
Und das machen wir als Musiker, glaube ich, ganz gut.
Ganz genau.
Super. Ja gut, sehr schön, Titus, dass du da warst.
Danke, Christian.
Hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Danke.
Ich hoffe, euch hat es auch allen gut gefallen am anderen Ende. Dies war die Werkhörsendung auf Radio Lora München 92,4. Ihr könnt uns immer am dritten Mittwoch an geraden Monaten hören, ganz wichtig. Zum Beispiel auch wieder im Februar oder April. Wiederholt wird diese Sendung auch auf DRB Plus am darauffolgenden Donnerstag um 5 Uhr und um 14 Uhr. Und im Livestream könnt ihr sie noch am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr hören. So viele Möglichkeiten. Als Podcast steht diese Sendung natürlich noch eine Woche zum Download zur Verfügung. Müsst ihr euch beeilen, falls ihr Werkhaus-Mitglieder werdet, www.werkhaus-ev.de. Als Mitglied könnt ihr die Sendungen immer hören und alle vergangenen Sendungen natürlich auch und werdet immer informiert, wann der Titus hier im Werkhaus spielt. Wir wollten noch sagen, du hast im Januar noch einen tollen Gig, den wolltest du noch ankündigen?
Eine Country Night in Traunstein in der Kleinkunstbühne Natz am 23. Januar mit der großartigen Becky Jay on Vocals und Michael Reiserer am Schlagzeug. Wir spielen Country, Western Swing, Blues. 23. Januar Natz, also NUTS. Kleinkunstbühne in Traunstein. Kommt vorbei.
Ja, kommt vorbei und hört euch den Titus an. Das wird ein toller Abend. Dann vielen Dank, sage ich nochmal. Vielen Dank ans Publikum.
Danke. Danke euch.
Und ciao, bis zum nächsten Mal.